Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datenfreiheit. Heute mit einer Sonderfolge, einem Extra. Wir erweitern unser Podcast-Angebot und werden in regelmäßigen Abständen im Podcast Datenfreiheit Extra-Folgen anbieten. In diesen Extra-Folgen gehen wir in die Tiefe, nehmen uns eines Themas ausführlich an und diskutieren es. In den Extra-Folgen kommen unsere Fachleute aus dem Haus zu Wort, wir laden aber auch Gäste ein. Das Gespräch führt der Landesbeauftragte Prof. Dr. Tobias Keber. Es kann sein, dass wir diese Schwerpunktthemen in einer Folge besprechen, aber es kann auch sein, dass wir uns mehr Zeit nehmen und mehrere Folgen zu einem Thema machen. So wie beim ersten Thema. Es geht um KI und Bildung. Dieses Thema diskutieren wir in 4 Folgen. In der ersten Folge spricht LFDI Tobias Keber mit Professor Rolf Schwartmann von der TH Köln. Aber hört selbst. Viel Spaß bei der ersten Folge Datenfreiheit Extra.
Herzlich willkommen zu der ersten Folge eines neuen Formats, nämlich Datenfreiheit Extra. Also unser Podcast wird sich eines speziellen Themas jetzt ein bisschen näher widmen. Und wir werden da auch ein bisschen tiefer einsteigen, als wir das sonst in unserem Podcast tun. Deswegen Datenfreiheit Extra. Und worum soll es gehen? Um KI in der Bildung, also künstliche Intelligenz. Ich werde immer nur noch KI sagen aus Zeitgründen. In der Bildung. Und wir werden oder haben uns überlegt, dass wir 4 Folgen dazu aufnehmen werden. Die Folge 1 wird sich mit KI in der Hochschule befassen und sich vor allem um die Perspektive Recht kümmern. Die Folge 2 wird KI in der Hochschule in der Perspektive der Didaktik beleuchten. Die Folge 3 KI in der Schule. Dort auch wieder zunächst die Perspektive Recht und die Folge 4 dann aus der Perspektive der Didaktik KI in der Schule beleuchten. So, ja, dann vielleicht die Idee dieses Formats ist dann vor allem, dass ich ins Gespräch komme mit jeweils einem Gast und ich habe mir für heute eingeladen Herrn Professor Dr. Rolf Schwartmann. Wir kennen uns schon sehr lange aus Mainzer Zeiten. Und warum habe ich ihn eingeladen? Weil er an der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln tätig ist. Dort Inhaber der Professur für bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht, insbesondere öffentliches und internationales Wirtschaftsrecht, ist er tätig und er ist vor allem, und das macht die Sache auch interessant, nicht nur Herausgeber zu vielen Kommentaren zum Datenschutzrecht und auch zur KI-Verordnung, er ist auch Leiter des Prüfungsamts und hat vielleicht vor diesem Hintergrund eine ganz besondere Perspektive auf das Thema. Lieber Rolf, also herzlich willkommen zunächst mal in unserem Datenfreiheit-Extra-Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Tobi, das freut mich sehr, dass wir auf die Weise mal zusammenkommen. Vielleicht zur Ergänzung noch, ich bin ja aus Mainzer Zeiten auch Privatdozent und neben der Professur für bürgerliches Recht komme ich ja, wie du am Ende des Tages ja auch, aus dem öffentlichen Recht, bin ja Legende für öffentliches Recht, Völkerrecht oder Europarecht. Das ist, glaube ich, wichtig, weil die Nomenklatur des bürgerlichen Rechts bei mir in der Praxis jedenfalls nicht so richtig irgendwie passt. Aber das ist trotzdem richtig, ne? Diese Professur habe ich. Und in der Tat, ich bin Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Das ist bei uns nochmal getrennt. Es gibt das Prüfungsamt, das ist die Hochschulbehörde, die das umsetzt. Und der Prüfungsausschuss, das ist wiederum eine eigene Behörde, die, wenn man so will, auch eigenständig verklagt werden kann, die Bescheide erlässt. Und der Prüfungsausschuss ist am Ende des Tages halt zuständig, die Fakultät am Ende des Tages zu begleiten oder das Prüfungsrecht zu vollziehen, was die Prüfungsordnung, die wiederum von der Fakultät kommt, dann und so vorgibt. Und insofern bin ich wirklich irgendwie sehr, sehr nah dran an der Auslegung und der Anwendung des Prüfungsrechts mit Blick auf künstliche Intelligenz.
Ja, dann versuchen wir das Thema mal so ein bisschen einzugrenzen. Also künstliche Intelligenz in der Bildung. Wie immer, wenn wir über KI sprechen, kann man über Chancen nachdenken, man kann über Risiken nachdenken, man kann über Innovation nachdenken. Welche Rolle siehst du da für das Recht? Wie viel Regulierung soll sein, darf sein, muss sein? Wir haben ja schon ein bisschen Erfahrungen in diesem Bereich, jedenfalls international. Zum Teil sind nicht immer gute Erfahrungen. Blicken wir nach Frankreich, da hatten wir die Situation, dass mithilfe von künstlicher Intelligenz ein Hochschulzulassungsverfahren betrieben wurde, das ja zum Teil diskriminierende Informationen mitverarbeitet hat, also den Wohnort im Vereinigten Königreich hat man zum Teil KI-gestützt Noten geschätzt, weil man keine hatte. Während Corona konnten keine Prüfungen stattfinden und dann hat man zum Teil prognostiziert auf der vergangenen Performance. Da ja, würde man sagen, das sind vielleicht nicht so die Use Cases, die wir uns vorstellen. Aber ja, welche Use Cases sind denn das, mit denen du dich befasst und wie ist da der Ansatz in eurer Hochschule?
Ja, also ich glaube, man kann das so ein bisschen voneinander trennen, was die Use Cases anbelangt. Wir haben ja zum einen den großen Bereich des Einsatzes generativer künstlicher Intelligenz, Chatbots, durch die Studierenden. Und da hat man ja das Problem, dass man, dass wenn man das nicht gestattet, den Einsatz künstlicher Intelligenz, die Studierenden Gefahr laufen, eine Täuschungshandlung zu begehen. Und natürlich ist, wenn ein Taschenrechner verbotenes Hilfsmittel ist natürlich auch ein Chatbot das auch. Und insofern hat man an der Stelle die ganz normale Schummelproblematik, die man lösen muss. Auf der anderen Seite hat man dann, wenn die Hochschule, der Prüfungsausschuss am Ende des Tages einen Täuschungsversuch feststellen will, wieder das umgekehrte Problem der Beweislast auf der Hochschulseite. Da muss man nämlich als Hochschule beweisen, dass das am Ende des Tages ein Täuschungsversuch war und das gar nicht so leicht. Da gibt es Rechtsprechung zu aus München. Das kann man so ein bisschen vielleicht als einen Bereich begreifen. Und der andere wäre dann der von dir auch angesprochene Bestandteil der Hochschultätigkeiten. Also was hat die Hochschule an der Stelle für Pflichten, wie muss sie künstliche Intelligenz ermöglichen? Soll man da, genauso wie man ansonsten vielleicht Software lizenziert, Software lizenzieren? Klammer auf, ja, sollte man aus meiner Sicht. Und dann geht es natürlich darum, wie geht man damit prüfungsrechtlich um? Braucht man da neue Prüfungsformate? Braucht man da neue Vorlesungsformate? Und am Ende des Tages die ganz große Gretchenfrage, die ich auch für mich eindeutig beantworten würde: Soll man Stand jetzt Bewertungen von Prüfungsleistungen durch künstliche Intelligenz ermöglichen? Soll man sich dabei helfen lassen? Und da würde ich sagen, nein. Und warum? Das können wir ja noch vertiefen. Aber das wäre im Prinzip so das ganze Bild, was wir jetzt vor uns liegen haben.
Ja, das ist ja gut greifbar, ne? Die Perspektive, also es sind einmal die Studierenden, die KI einsetzen und das können sie tun, wenn sie zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben. Und auf der anderen Seite sind es die Lehrenden, die KI einsetzen, zum Beispiel, weil sie sich assistieren lassen bei der lästigen Bewertung von Hausarbeiten. Ja, und dann läuft also irgendwann KI gegen KI. Nein, das ist jetzt natürlich überspitzt, aber das heißt, diese Perspektiven gibt es. Es wird immer sehr stark eben auf die Prüfungen geschaut. Würdest du denn grundsätzlich, wir werden das jetzt gleich noch vertiefen, auch am Recht, aber würdest du denn sagen, sind denn die Prüfungsformate und die Didaktik grundsätzlich herausgefordert durch KI, sodass man sich eventuell überlegen muss, geht so ein Prüfungsformat Hausarbeit überhaupt noch? Oder müsste man dann vielleicht sagen, nee, wir können in Zukunft nur noch mündlich prüfen. Also jeder einzelne Studierende muss in einem Zwiegespräch unter Menschen unter Beweis stellen, dass er bestimmte Dinge verstanden hat. Wie siehst du das?
Ja, also sowohl die Lehrformate, die didaktischen Formate sind herausgefordert, als auch die Prüfungsformate. Und dass ein Studierender dann eine Prüfungsleistung erbracht hat mit Hilfe von generativer KI, heißt ja noch lange nicht, dass der Prüfende damit dann auch bewerten darf. Ne? Also das ist wichtig. Fangen wir mal vorne an bei der Frage, wie ist das mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz durch Studierende? Ich Erklär das mal an einem Use Case, den ich in diesem Semester zum ersten Mal in einer Vorlesung zum Datenschutzrecht gemacht habe. Und zwar haben wir folgende Situation gehabt. Wir hatten das erste Mal auch von der Hochschule lizenziert eine Version von ChatGPT, die die Studierenden und die Lehrenden benutzen durften. Und dann war für mich die Anforderung, ich möchte den Einsatz dieser neuen Technik ja lehren. Ich möchte, dass er stattfindet. Und dann stellte sich für mich die Frage, wie mache ich das? Dann sind wir hingegangen und dann habe ich mit den Studierenden besprochen, dass sich jeder ein Thema aussucht für eine Hausarbeit, 10 Seiten lang. Das haben wir sonst auch gemacht. Und in diesem Fall war es aber so, dass ich gesagt habe, dass sie gerne den Bot dazu nehmen können, dass sie sich was empfehlen lassen können und dass sie ganz frei sind, das zu tun. Aber es muss in irgendeiner Form künstliche Intelligenz dabei sein. Da hat sich jeder ein Thema ausgesucht und im nächsten Schritt haben wir dann besprochen, dass jeder eine Hausarbeit erstellen soll und dass er dabei auf jeden Fall den Bot benutzen soll. Und was war die Idee? Die Idee war, dass man ausprobiert, ob man selbst eine Gliederung macht, sich eine Gliederung von der künstlichen Intelligenz vorgeben lässt. Aber immer war wesentlicher Bestandteil dessen, was die Studierenden machen sollten, dass sie mir gezeigt haben, schon in der schriftlichen Leistung, wie sie interagiert haben. Da konnte man jetzt Fußnoten machen. Hier habe ich mit dem Bot folgendes Problem gehabt, hier habe ich ihn so gepromptet, da hat er aber wieder zurückgepromptet. Eine Arbeit, das war ganz spannend, da hatte eine Studierende über die digitale Rechtspersönlichkeit geschrieben und da hat der Bot überhaupt nicht begriffen, dass das ein Rechtsproblem ist. Da hat das immer auf Ethik getrimmt. Ja, das ist ja ethisch ein Problem, dass man irgendwie künstliche Intelligenz dann zur Rechtspersönlichkeit macht. Und sie hat immer gesagt, nein, ich möchte das rechtlich haben. Und das konnte der schlicht nicht. Das war schlicht nicht in den Daten anscheinend hinterlegt, da irgendwas Ordentliches über die Wahrscheinlichkeitsrechnung rauszubringen. So, das war ein spannender Fall. Andere waren besser greifbar für die künstliche Intelligenz. Je enger der Use Case war, je besser er durchdekliniert war, desto besser ging das. Das war das Erstellen der Arbeit. Und dann gehe ich mal rüber auf die Prüfungsform. Ich wollte in diesem Semester das tun, was du gesagt hast, nämlich mir einen Eindruck verschaffen, ob die Studierenden künstliche Intelligenz den Bot eingesetzt haben. Und zugleich wollte ich aber die Hoheit behalten über die Bewertung der Leistung. Und das haben wir dann so gemacht, dass ich die Prüfungsform zu Beginn des Semesters, was wir nach unserer Prüfungsordnung können, neu festgelegt habe und habe gesagt, wir machen die Prüfungsform mündlicher Beitrag und Hausarbeit. Und die Hausarbeit, gerade von mir geschildert, die lief semesterbegleitend und die zählte 40%. Und der mündliche Beitrag, der zählte dann wiederum 60%. Und die Besonderheit war für mich, dass ich dadurch natürlich eine wesentlich genauere Möglichkeit hatte, zu gucken, ist die Leistung wirklich persönlich erbracht. Das heißt, für mich lag die Teilprüfung mündlicher Beitrag, die war schwerer gewichtet. Dann habe ich ein Bewertungsschema gemacht, ne, habe also gesagt, für die Hausarbeit mit Hilfe des Sprachmodells gibt es so und so viele Punkte. 20, und da habe ich gesagt, wie ist der Form der Inhalt der Arbeit, wie ist die Erkennbarkeit der Nutzung des Bots, wie ist die Auseinandersetzung mit dem Bot und welche Impulse hat der Bearbeiter umgesetzt. Und das war dann ein Teil, die ich aus der schriftlichen Arbeit, die ich vorher natürlich gelesen, bewertet hatte, mir angeschaut hat. Und dann kam der Tag des mündlichen Beitrags, nur 10 Seiten und 10 Minuten, das ist jeweils die Anforderung. Und dann habe ich da mit den Vortragsstudien die Darbietung angeschaut, aber auch die Erklärung des Zusammenwirkens der Studierenden mit dem Bot. Und das war eine Prüfungsform, die wirklich gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob du wissen willst, ob die Studierenden am Ende den Eindruck hatten, ob sie das mit dem Sprachmodell auch in der Kooperation fortführen sollen oder nicht. Denn das war ein ganz interessantes Ergebnis, nach den mündlichen Vorträgen. Da haben die jeder mehr oder weniger gesagt, was ihre Erfahrungen waren. Willst du es wissen? Was glaubst du? Glaubst du, dass sie gesagt haben, ich kann das Ding brauchen? Oder glaubst du, dass sie gesagt haben, ich würde eher beim nächsten Mal, wenn es um was geht, drauf verzichten?
Letztgenanntes würde ich fast annehmen. Ich habe ja gegen Ende meiner Zeit an der Hochschule, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, aber auch ein bisschen experimentiert. Und da fand ich ganz interessant, dass die Studierenden nach einer Phase des Technikaffinens, ja, ich will das alles mal probieren, zurückhaltender wurden. Weiß ich nicht, ob du das auch beobachtet hast.
Ja, das habe ich beobachtet und das war genau das, was sie sagten. Sie sagten dann am Ende des Tages, ganz interessant, dass man das, was Artikel 6 Absatz 3 der KI-Verordnung zulässt, nämlich dieser entscheidungsvorbereitende, begleitende Feinschliff, machen wir mal eine Formulierung anders oder ähnliches, dass sie es dafür brauchen können, aber dass sie es nicht brauchen können, um eine Gliederung vorzugeben, um sich einen Impuls geben zu lassen, den sie vorher noch nicht kannten. Also man muss wissen, wo die Reise hingeht, bevor man den Bot ins Boot holt. Das ist so der Tenor dessen gewesen. Und eine ganz spannende, weiß nicht, ob das das noch sagen kann, eine ganz spannende Beobachtung haben wir gemacht, das hat ein Mitarbeiter gemacht, oder zwei mit Mitarbeitern. Eine Beobachtung war, ich wollte mal in so einem Testfall prüfen, ob sich denn ChatGPT eignet, um eine Bewertung vorzunehmen. Da hatte ich eine Masterarbeit bewertet von einer Mitarbeiterin, mich und eine Korrektorin, das war eine 1,3 und das war wunderbar. Da haben wir gedacht, kann die Mitarbeiterin die nicht mal in den Bot geben, dann soll die Note geben. Hat sie die Arbeit reingegeben, hat gesagt, das sind die Bewertungskriterien, das ist die Notenskala und das ist die Arbeit und du bist jetzt Professor an der TH Köln und gib mal eine schöne Note. Dann gab der Bot eine 1,3. Dann haben wir das Thema verändert. Das hieß dann nicht mehr KI im Arbeitsrecht, das hieß dann KI im Polizeirecht, im Baurecht, im Asylrecht und vieles mehr. Und die Note war bei vergleichbaren Gutachten immer eine 1,3. Und das war dann für mich irgendwie so der Punkt, wo ich dachte, okay, Thema verfehlt, aber immer noch 1,3, ist doof. Ne? Also da habe ich gesehen, selbst wenn ich als Prüfer einsetzen will, muss ich ja unglaublich präzise prompten und ganz eng führen. Ne? Also das war eine, ich will gar nicht sagen Ernüchterung, aber das war eine gute Lehre zu wissen, also das macht man sinnvollerweise nicht. Und das andere, das war, finde ich, noch spannender, da hat ein Mitarbeiter was rausgekriegt, nämlich hat eine Definition gemacht, die darin bestand, dass Entscheidungen in Anführungsstrichen von Algorithmen auch ohne Eigenständigkeit auskommen können. Das hat er mehr oder weniger gesagt, dass es keine eigenständigen Entscheidungen sein müssen können, die sie da treffen. Und da hat er diese These genommen, hat die dem Bot gegeben und hat dem Bot gesagt, formulieren wir das mal so um, dass das passt. Dann hat er das umformuliert. Und dann hat er das genommen und in seiner Arbeit aufgenommen, weil sich das gut anhörte. Und dann fiel ihm abends ein, also im Sofa ließ er es nochmal durch. Und er hat es nochmal durchgelesen, da kam dann raus, dass der Bot das so formuliert hat, dass das Gegenteil dessen, was er wollte, drin stand. Nämlich, da kam nur noch raus, solche KI entscheidet eigenständig. Woran liegt das? Wahrscheinlich ist das 100-mal aus den Daten gelesen worden und dann wird die wissenschaftliche Erkenntnis A ersetzt durch die sich aus den Daten ergebende Erkenntnis B und er wird überschrieben. Und das fand ich extrem spannend, weil das bedeutet ja, wenn ich die KI zu wissenschaftlichen Zwecken einsetze, kommt nie was Neues raus. Das bleibt auf dem Stand, auf dem es war. Das konnte man vorher natürlich auch schon so ein bisschen vermuten, aber da hatten wir das mal wirklich konkret gesehen. Und er war auch völlig baff und spannend, weil er hat das erst nicht gemerkt. Ne? Und das sind so Erfahrungen während des Semesters, im Bereich Forschen, Lehren, die mir persönlich ja viel gebracht haben, ne? Weil ich es auch einsetzen durfte, konnte, wollte.
Ja, jetzt versuchen wir mal, das Ganze so ein bisschen zu ordnen, auch rechtlich. Also das eine, das ist schon mal ein wichtiges Finding, dass man sagt, naja, zum Teil verspricht die KI natürlich auch mehr, als sie dann am Ende des Tages wirklich in der Praxis leisten kann. Aber der Datenschützer, der sich das anhört, wie du den Use Case eingesetzt hast, der würde jetzt vielleicht die ein oder andere Frage stellen. Wir fangen mal an, mit der Datenschutzgrundverordnung das so ein bisschen durchzudeklinieren, bevor wir dann in einem zweiten Schritt dann mal so ein bisschen die KI-Verordnung drüberlegen. Ja, jetzt mal sozusagen mit dem, was wir bereits haben. Wir haben also jetzt an der Hochschule ein System, ChatGPT, mit einer Schnittstelle. Da würde der Datenschützer natürlich zunächst mal fragen, ah, das ist ja mal interessant, wie ist das denn eigentlich mit der Ausgestaltung? Ist das eine Artikel 26 oder 28er Konstellation? Wie gewährleiste ich denn vor allem, dass die Daten der Studierenden nicht zurückgeführt werden, also die Eingabe, und zum Weitertraining eines US-amerikanischen Unternehmens benutzt werden? Wie habt ihr denn dieses Problem adressiert?
Naja, das haben wir so adressiert, dass ich die Studierenden im Rahmen meiner Verpflichtung vorauseilend zur KI-Kompetenz darüber aufgeklärt habe, was es bedeutet, das zu tun, ne? Und dass man natürlich sinnvollerweise keine personenbezogenen Daten in diese Suchanfrage eingibt. Und das ist natürlich wichtig, das zu tun. Aber das haben sie ja im Prinzip auch nicht gemacht, sondern was sie gemacht haben, war ja ein Thema zu bearbeiten zu lassen und sich mehr oder weniger ja, haben aus der Tiefe der Datenbasis so Rechtsfragen beantworten lassen. Und jetzt kann man natürlich mit viel hin und her überlegen, natürlich auch gucken, lässt sich das rückführen auf die Person, die da fragt, und wie funktioniert das jetzt genau, und wenn man da irgendwas reinpromptet, was man wiederum auf eine andere Person zurückführen kann, dann wird es schwierig. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass wir das in diesem Kontext, nachdem wir das besprochen haben, einfach gemacht haben. Und ich denke nicht, dass da viel personenbezogene Daten reingeflossen sind. Da waren die Studierenden sensibel und das war auch gar nicht der Anlass. Es war ja nicht bewertet ein Kommiliton XY nach den und den Kriterien und krieg über den oder das raus, sondern es war Bearbeiter ein Thema. Also ich glaube, da hat man, was das betrifft, glaube ich, datenschutzrechtlich jetzt nicht so furchtbar viel Porzellan, was man zerschlagen kann, ne, wenn man da Rechtsfragen löst.
Das ist das eine. Und das andere, was mich interessiert, auch wieder jetzt wieder so ganz klassisch von der DSGVO kommen, der Artikel 22, hast du ja auch schon angesprochen, der bildet vor allem so ein bisschen das Problem ab, wie ist es denn, wenn ich als Prüfender ein System einsetze und mich assistieren lasse versus oder und, ja, oder beziehungsweise ist ja genau die Frage, wo ist die Grenze? Wie viel Mensch muss in der Vorgabe des Artikel 22, der ja sagt, naja, verboten ist eine automatisierte Entscheidung, die sich sehr stark, ich vereinfache jetzt natürlich den Wortlaut des 22, auswirkt auf einen Studierenden. Also wie viel Mensch darf noch sein oder muss noch sein? Wo hört Assistenz auf und wird ersetzt? Wie würdest du diese Frage beantworten bei der Prüfung? Also du hast es aber eigentlich schon gemacht. Also die Grenze ist Assistenz ja, aber Ersetzung der Entscheidung nein. Wie würdest du das denn sehen mit Blick auf Vorprüfungen oder Vorsortierungen? Also wo würdest du da eine Grenze ziehen? Ist natürlich schwierig, ne?
Ist ganz, ganz schwierig. Also zum einen finde ich ja wichtig, dass wir auseinanderhalten, wie du es auch tust. Wir haben den 22, da muss der Mensch nach der Schufa-Entscheidung einen bestimmenden Einfluss nehmen, was auch immer das dann am Ende des Tages im jeweiligen Kontext ist. Und da sind wir ja in dem Fahrwasser DSGVO und der Grenze zwischen der automatisierten Einzelentscheidung und der Entscheidung, die eben letztlich nach einer menschlichen Prägung wie ein paar Dominosteine umfällt. Und ich weiß, wenn ich den ersten antippe, dann fällt der letzte um. Und das ist ja im Prinzip genau die Grenze. Also ich fand, dass wir an der Stelle DSGVO-rechtlich im Prinzip immer das so hatten, dass wir keine automatisierte Entscheidung hatten, weil keiner der Studierenden hat sich eine Arbeit auf eine Weise schreiben lassen, von der ich dann sagen würde, die haben am Ende des Tages nicht den Hut aufgesetzt. Also das ist das Ergebnis dieser Vorträge, die für mich plausibel gemacht haben, dass die wirklich die Weichen selbst gestellt haben. Das war mir ganz wichtig rauszukriegen. Insofern haben wir, glaube ich, keine automatisierte Einzelentscheidung gehabt. An der Stelle gehen wir auf die KI-Seite, stellen sich natürlich die Vorbereitungsfragen auch im besonderen Maße nochmal. Ne? Also man kann sich vielleicht was übersetzen lassen, man kann sich was umformulieren lassen. lassen. Man kann sich etwas alphabetisch durchsortieren lassen. Man kann sich leider nicht zählen lassen, weil der Bot ja nicht zählen kann. Also der hat ja bestimmte Schwächen auch. Aber ich würde mal sagen, alles, was man auch sonst mit Fleiß auch selbst erledigen kann, das kann man den Bot auch machen lassen. Da gibt es wahrscheinlich jede Menge unkritische Hilfsangebote, die man in Anspruch nehmen kann. Aber immer dann, wenn es um die Frage geht, geht die Weiche rechts oder links hin, da muss man aufpassen. Und da war ja die Erkenntnis interessanterweise auch, das kann der gar nicht. Das ist ja rein, wir sagen, vom Zufall abhängig. Und immer wenn die dann mal geguckt haben, passt das irgendwie zusammen, dann flog die Antwort auch schon wieder aus der Kurve. Also interessanterweise war gerade die Schufa-Entscheidung des EuGH ganz gut umrissen durch den Bot, aber viele andere eben nicht. Das ging ganz, ganz, ganz quer. Das war auch interessant zu sehen, wo ist der sprechfähiger als an anderen Stellen. Aber niemals kann man dem vertrauen. Ne? Und deswegen glaube ich, ist in unserem Kontext, wenn die Studierenden hinreichend sensibel sind, das Problem der automatisierten Einzelentscheidung oder aber der Übernahme von Maschinenentscheidungen durch das Prüfungsformat und durch meine wirklich auch intensive Bewertung dessen, meine ich, ausgeschlossen gewesen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas rein Maschinenmäßiges mir präsentiert worden ist.
Okay. Das heißt, jetzt versuchen wir mal, jetzt haben wir schon datenschutzrechtlich das ein oder andere angesprochen, aber die These wäre, der eigentliche Elefant im Raum mit Blick auf KI in der Hochschullehre, KI in der Schule, ist die KI-Verordnung. Und jetzt gucken wir uns vielleicht die mal ein bisschen näher an. Denn, lieber Rolf, was haben wir heute? Wir haben heute den 9. Was passiert denn am 12., wenn wir richtig informiert sind?
Am 12., da können wir das Amtsblatt aufschlagen und da machen wir ein Pikolöchen auf. Denn dann erblickt die KI-Verordnung zumindest mal in der Erwartung, dass in 20 Tagen die Welt nicht untergeht, am 1.8. das Licht der Welt. Und das ist dann, ne? Also jetzt wird es ernst. Ne? Das stimmt.
Tja, und wie ernst wird es denn für die Bildung? Also an dieser Stelle müssten wir jetzt eigentlich erstmal so ein bisschen grob sagen, was die KI-Verordnung regelt, aber diejenigen, die uns hier immer zuhören, wissen zumindest schon, dass das Ganze eine gestufte Regulierung ist. Vielleicht kannst du dazu noch zwei Sätze sagen, lieber Rolf, und dann müssen wir mal gucken, wie wir die Bildung in diesem Gesamtsystem oder wo wir die Bildung verorten.
Ja, die Grundregel ist ja einfach. Wir haben Verbotenes, wir haben Erlaubtes, aber streng Reguliertes, das nennt sich dann hochriskant, und wir haben nach KI-Maßstäben oder Regularien nicht Reguliertes, und das hat dann nur so eine Grundregulierung, dass man ein bisschen Transparenzpflichten erfüllen muss. Und das Spannende ist eben, dass die Hochrisiko-KI ja fest benannt ist. Es gibt einen Artikel, der sagt, hochriskant ist grundsätzlich Folgendes. Und dann gibt es noch diesen schon erwähnten 6 Absatz 3, ist aber dann doch nicht hochriskant, wenn es nur eine in irgendeiner Form Hilfstätigkeit ist, die man natürlich dann interessanterweise auch wirklich sinnvoll unterscheiden muss von der hochriskanten Tätigkeit. Und dann gibt es ja diesen Anhang 3. Und im Anhang 3, da gibt es ja dann die Use Cases, nenne ich es jetzt mal, also die Fallgruppen, die vom Gesetzgeber als hochriskant eingestuft werden. Und da gehört ja nun mal der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Bildung dazu. Und jetzt kommt eine wichtige Zweiteilung. Der Einsatz künstlicher Intelligenz durch Studierende und auch durch Lehrende in der Lehre, auch diese Sparringspartner-Geschichte, Vokabelabfragen beim Schüler einfach nur zum Üben, das ist nicht hochriskant. Das kippt in dem Moment, wo die Technik zur Prüfungsbewertung einsetzt. Das finde ich persönlich auch plausibel, diese Grenze, denn wer will schon, dass seine Kinder maßgeblich von einem Roboter oder einer künstlichen Intelligenz bewertet werden und nicht von einem menschlichen Prüfer. Und die große Gefahr besteht in zwei Punkten für mich. Punkt 1, dass man nicht unterscheiden kann zwischen, wann hilft mir das Ding nur und wann gibt es mir was vor, und dass der Automatisierungsbias eben für mich schlecht erwischbar ist, weil wir wissen aus der Psychologie, dass dann, wenn mir ein Gedankenimpuls gegeben wird, ich den nehme und ich kann gar nicht anders. Na, also verkauf irgendwas, nenne eine große Zahl und du wirst nie mehr über eine ganz kleine reden, egal was das Ding wert ist. So sagen das die Psychologen und das gilt halt einfach. Na, das andere, was so gefährlich ist, ist, dass dadurch, dass ich gar nicht merke, dass ich changiere oder wechsle die Risikozonen zwischen erlaubt und nicht reguliert und erlaubt, aber scharf reguliert, dass ich die nicht erwische, dass ich das nicht merke. Und eine ganz wichtige Weichenstellung bei uns an der Hochschule, dafür habe ich mich persönlich auch stark gemacht, mit dem Präsidium, die dieses KI-Lab bei uns auch gemacht haben, wirklich auch ganz klar gesagt, also lassen wir das benutzen in der Lehre, lassen wir auch es durchaus in Prüfungen benutzen, das habe ich ja in diesem Semester sogar praktiziert, aber lassen wir es verbieten zur Bewertung von Prüfungsleistungen, solange wir keine KI-Kompetenz erzeugt haben, Artikel 4, Erwägungsgrund 20 und die Begriffsbestimmung der KI-Kompetenz in Artikel 3, Nummer 56. Das ist das Erste, was wir haben. Das ist auch schon übrigens am 1. Februar 2025 muss das umgesetzt sein. So, und der zweite Schritt, der ist dann, dass man, wenn die Hochrisikoanwendungen am 1.8.2026 auch wirklich rechtlich relevant werden, dass man dann als Hochschule eine Grundrechte-Folgenabschätzung gemacht haben muss. Und das wäre der nächste schon. Solange wir das nicht haben, reden wir doch bitteschön nicht über den Einsatz in Hochrisikoszenarien. Was mich so ein bisschen melancholisch macht, ist, dass, wenn ich mir die Aktivitäten der Kultusministerkonferenz angucke, man so gut wie nur darüber redet, wie man Prüfungserleichterungen, Bewertungserleichterungen erzeugen kann, aber noch lange nicht nachgedacht hat, glaube ich, über Grundrechtefolgenabschätzungen und über KI-Kompetenz. Und das würde ich mal ganz konkret jeder Hochschule raten, habe das auch unserer geraten, da eine klare Grenze zu ziehen. Denn die läuft einfach zwischen hochriskant mit Anforderungen, die man ehrlicherweise Stand jetzt und vielleicht auch später nicht erfüllen kann. Das muss man sehen, da muss man reinwachsen und dem Ausprobieren in nicht hochriskanten Kontexten. Das ist eine ganz wichtige Weichenstellung, finde ich, die wir brauchen, jetzt, wo das Recht in Kraft tritt.
Also Grundrechte-Folgeabschätzung, die Datenschützer werden dann sagen, ah, das kenne ich irgendwie, die Datenschutz-Folgenabschätzung, die kenne ich, die kann ich auch. Muss man natürlich genau gucken, ist das dasselbe? KI-Kompetenz kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, weil da die Frage ist, tja, wie machen wir das eigentlich an der Hochschule oder auch an der Schule? Aber ich habe noch einen Use Case, bei dem ich selber ins Grübeln, vielleicht grübeln wir mal zusammen. Du hast ja eben schon gesagt, naja, die hochrisikoreichen Use Cases, die werden im Artikel 6 adressiert, werden dann in Anhang 3, Ziffer 3 für die berufliche Bildung ausbuchstabiert. Und jetzt mache ich mal ein Beispiel, das vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen diskutiert wird, dass man nämlich mal ein bisschen weggeht von der eigentlichen Prüfung, als die Probleme, sehr, sehr viele Probleme mit sich bringt. Aber ein anderer Use Case wäre ja, dass man sagt, naja, Man möchte durch Lernplattformen oder im Rahmen von Lernplattformen, wie auch immer die heißen, da gibt es verschiedenste Angebote, man möchte es den Studierenden auch ermöglichen, durch Assistenzsysteme, durch KI-Assistenzsysteme, möglichst individuelle Lernpfade zu gehen und sie zu unterstützen, da wo sie ganz individuell sozusagen noch ein bisschen Hilfe brauchen, um auch Dinge zum Beispiel auszugleichen. Ich habe das im Hochschulkontext immer erlebt, wenn man einen Master hatte und jetzt kommen die Leute, die den Master machen wollen, aus ganz verschiedenen Hochschulen, wo sie ganz verschiedene Bachelor-Studiengänge hatten und man muss sie auf denselben Level bringen, um dann einheitlich den Master zu machen. So, und dann kann ich natürlich individuell auch durch eine Lernplattform nachsteuern. Und jetzt würde ich mir die Frage stellen, ein KI-Tutor im Hochschulkontext, ist das eigentlich Hochrisiko-KI? Ja? Gehen wir vielleicht mal in den Anhang 3. Ne? Also der Anhang 3, Ziffer 3, Buchstabe A ist es wohl nicht. Da geht es um die bestimmungsgemäß zur Feststellung des Zugangs. Also das ist die Situation, die wir in Frankreich zum Beispiel hatten, dass ich also sage, zugangsberechtigt ist und ich baue da eine KI ein, da sind wir nicht. Buchstabe B, KI-Systeme, die bestimmungsgemäß für die Bewertung von Lernergebnissen verwendet werden sollen, einschließlich des Falles, dass diese Ergebnisse dazu dienen, den Lernprozess natürlicher Personen in Einrichtungen oder Programmen aller Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung zu steuern. Oder C, KI-Systeme, die bestimmungsgemäß zum Zweck der Bewertung des angemessenen Bildungsniveaus und so weiter. Ja, D ist dann sowas, was wir auch im Kontext von Proctoring schon genannt haben. Aber Buchstabe B und C, da könnte man so ein bisschen drüber nachdenken. Also dieser KI-Tutor, Frage, wie würdest du es sehen? Ist das Hochrisiko-KI oder kommen wir da vielleicht über den 6.3 raus? Was machen wir damit?
Also, es kommt auf die Zwecke an, ne? Bei der Nummer 3, will ich die berufliche Bildung steuern, wenn ich einen Studierenden leistungsadäquat behandeln möchte? Das meine ich nicht. Ich glaube, ich käme in diesen Fall rein, wenn ich zielgerichtet mehr Absolventinnen, Absolventen der Studienrichtung X als Y erzeugen wollen würde und sie natschen würde durch das, was sie machen, auf diese Weise. Also ich würde sie mehr oder weniger umerziehen, zielgerichtet in ein anderes Studienfach. Und jetzt stellt sich natürlich die interessante Frage, was ist, wenn es ihn halb zog, er halb niedersank? Und schwer. Also ich muss auf jeden Fall, finde ich, es geht ja immer um den bestimmungsgemäßen Einsatz. Also wenn ich so ein Ding benutze, dann muss die Bestimmung aber sowas von glasklar dahin gehen, dass das nicht passieren darf. Und so muss das Ding auch eingekauft sein. Man kauft so ein Ding ja üblicherweise auch, ich weiß gar nicht, ob das über ein GPAI-Ding läuft. Also das ist ja noch eine andere Frage. Also die Frage, mache ich GPAI, dann habe ich das Risiko ja mehr oder weniger komplett oder kaufe ich mehr oder weniger schon eine darauf geschulte Software ein. Das wird ja wahrscheinlich der etwas teurere, aber nicht seltene Weg sein, dass ich mir dafür Spezialsoftware hole. Und dann kann natürlich das Spielchen mit den heißen Kartoffeln losgehen, aber meine Bestimmung war das doch nicht und ihr habt doch die Bestimmung anders gemacht und vieles mehr. Also da ist das ist schon riskant, ne, so ein Ding einzusetzen. Aber ich glaube, es kommt wirklich auf den Willen zur Steuerung an. Und solange ich den nicht habe, würde ich da auch versuchen zu argumentieren, da nicht drin zu sein. Und die Nummer C, allgemeine zur Bewertung des angemessenen Bildungsniveaus, das ist mehr so, ja, so ein Trend, den ich da rauslese. Ne? Also wo haben die generell Schwächen und wie kann ich die Schwächen vielleicht mal von der Person abgesehen lösen? Und Tja, wenn eine Hochschule das bestimmungsgemäß einsetzt, dann rutscht das natürlich in die Kategorie, wenn sie vielleicht ihr Studienangebot danach ausrichtet und so weiter. Aber ich fände es plausibler zu sagen, der Fall, den du aufgemacht hast, das wäre am ehesten B. Und man darf natürlich dafür nicht Biometrie benutzen. Ne? Das ist ja auch noch dann eine andere Baustelle. Biometrie, so war der Einsatz nach Einstellung und Nutzrecht und das dann recht zugelassen ist, biometrische Fernidentifikationssysteme, das haben wir nicht. Das gehören nicht KI-Systeme, die bestimmungsgemäß Verifizierung einzelner Zwecke darin besteht, eine biometrische Kategorisierung nach sensitiven geschützten Attributen oder Merkmalen. So ist das sensitive Attribut jetzt, der Studierende ist leistungsschwach wegen, ja, und dann kommt irgendwas Biometrisches. Keine Ahnung, also da muss man schon auch ein Auge drauf haben, wie man das macht.
Ja, also ich habe auch noch keine abschließende Meinung dazu, was der Fall, glaube ich, aber bemerkenswerterweise auch noch zeigt. Also das ist schon schwierig genug. Dann wirst du sehr wahrscheinlich personenbezogene Daten in dem Kontext haben, denn du willst ja das Individuum sozusagen unterstützen. Das wird personenbezogene Daten in jedem Fall erfordern und dann kann man sich die spannende Frage stellen und das ist mir auch an der Stelle jetzt ganz wichtig, die KI-Verordnung liegt neben der Datenschutzgrundverordnung, die ersetzt die ja nicht. Vor dem Hintergrund muss ich dann überlegen, ja gut, welche Rechtsgrundlage habe ich denn hier im Rahmen der DSGVO für diese Form des KI-Tutors? Kann das einwilligungsbasiert gehen? Kann das freiwillig sein, wenn ich studieren möchte? Oder ist das sogar eine Aufgabe der Hochschule und ist zwingend damit verbunden? Und die Hochschule muss das schon deswegen machen, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Das heißt, diese Unterstützung ist sozusagen als gesetzlich gesetzt, vielleicht auch im Landeshochschulgesetz. Das sind ja auch noch spannende Fragen, die da dranhängen. Ne?
Ja, das beruhigt mich, dass du die Klaviatur des Decks komplett spielst in deiner Eigenschaft als LFDI Baden-Württemberg. Das gehört sich ja auch so. Und ich glaube, die Lösung, die haben wir beide nicht, aber sie offen zu denken und gerade auch an die gesetzliche Pflicht zu denken, das ist ja nun mal auch was, was man definitiv auch mitnehmen muss. Denn wir haben möglicherweise Hochschulaufgaben, die sich wandeln und die auch unter Einsatz von Technik sich wandeln werden. Und dann muss man das eben auch von der DSGVO-Seite mit abbilden. Das ist ja eine ganz große Gefahr, dass die KI-Verordnung mit ihren großen Schritten vorangeht und die DSGVO im Klein-Klein der Auslegungspraxis verharrt. Und das ist ja nicht das, was gewollt ist in einem Gesamtdatenkontext. Aber du hast ja noch den 6.3 angesprochen und den gerade mal aufgeschlagen. Also wann ist was nicht hochriskant? Und wenn ich mir die Normen...
Du meinst die KI-Verordnung.
KI-Verordnung, Entschuldigung.
Genau, weil wir jetzt beides sozusagen
besprechen. Ja, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung. Ich hatte dich... richtig, du warst bei der Datenschutzgrundverordnung. Die hatte ich verlassen. Ich nehme es zurück. Du bist... es gehörte zum Thema vorher, wo du es angesprochen hattest.
Ja. Das heißt, das sind ja ordentlich viele Hausaufgaben, die man da auch als Hochschule im Prinzip hat. Du hast es angesprochen, Grundrechtsfolgenabschätzung wird man zum Teil machen müssen. Artikel 4 der KI-Verordnung, ich sage es jetzt immer dazu, KI-Kenntnisse wird man vermitteln müssen, übrigens dann auch schon sehr schnell, wir haben ja ein gestuftes Inkrafttreten, das wird man sehr schnell auf die Straße bringen müssen. Aber was mich an der Stelle interessiert, wie siehst du das? Sollen sich die Hochschulen Dienste extern kaufen? Du hast gesagt ganz am Anfang, einen bestimmten Dienst, von wem auch immer der Name oder Dienst ist, lizenziert man das? Oder soll man eine eigene Hochschul-KI entwickeln, wenn man es dann überhaupt bezahlen kann, die Modelle zu haben? Oder sagt man als Hochschule, das ist übrigens auch denkbar, wurde an anderen Stellen schon gemacht, dass man sagt, ach, wir stellen hier überhaupt keine KI-Systeme zur Verfügung, weder als Schnittstelle noch als Eigenentwicklung. Die Studierenden bringen ihre KI mit, ja? Also bring your own AI sozusagen. Ja? Wo soll es denn dahin gehen?
Also das ganz große Thema eigenes Rechenzentrum, eigenes Sprachmodell, da wäre ich zurückhaltend. Also ich glaube, das ist schon, es gibt ja so Ansätze, dass Länder machen das, es soll die KMK arbeiten und sowas, also bevor man Sprachmodelle erzeugt, füttert und ähnliches mehr, das, was wichtig ist am Ende. Aber das wäre nicht das Erste, worüber ich nachdenken würde, sondern da würde ich wirklich schauen, wie kann man auf der Basis der Modelle, die es gibt, was Ordentliches machen. Denn wir alle wissen, glaube ich, ein kleines hochschulinternes Sprachmodell oder aber auch ein landesweites Sprachmodell, das hat aufgrund der geringen Daten, die da drin sind, eine unglaubliche Neigung, Quatsch zu erzählen, einfach weil es zu wenig Daten hat, aus denen es was Vernünftiges erzeugen könnte. Und da, glaube ich, kann man sich leicht verkämpfen. Ist meine persönliche Meinung Stand jetzt, da würde ich wahrscheinlich weniger Ehrgeiz drauflegen, wenn ich entscheiden würde, ohne aber dafür natürlich verantwortlich zu sein. Ich muss ja auch in meinem Beritt denken, das ist Datenschutz, das ist Prüfungsrecht. Naja, und da stellt sich die Frage, die andere, soll man was lizenzieren oder soll man die Studierenden das sich ja selbst mitbringen lassen, ne? Und da habe ich eine ganz klare Präferenz dafür, dass die Hochschule einen Stuhl anzuschaffen hat, eine Tafel anzuschaffen hat, einen Zoom- oder BitBlue-Button-Lizenz zu lizenzieren hat und natürlich auch eine generative KI zu lizenzieren hat. Das ist eine Frage der Chancengleichheit, das ist eine Frage der auch Gleichbehandlung aller Studierenden, ob sie daneben Privates einsetzt, steht im anderen Blatt. Aber die Hochschule muss in eine Gestaltungsrolle kommen und nur dann, wenn sie diesen Bot auch lizenziert, da kann sie ihn beherrschen und dann sitzt sie, also beherrschen im Sinne von rechtlich steuern und sitzt auf dem Driver Seat. Also das macht unsere Hochschule, finde ich, vorbildlich. Die haben sehr früh sowas lizenziert. Die gehen jetzt auch weiter, die gehen Schritt für Schritt. Das ist ja eine Kostenfrage, ne? Also das zu machen. Aber da bin ich der festen Überzeugung, also wenn man das möchte, dann muss man auch auf den Platz gehen und dann muss man das Geld dafür in die Hand nehmen und dann muss man aktiv die Studierenden auch begleiten über KI-Labs und Ähnliches, was es gibt. Also das muss dann schon sein. Ne? Das ist halt die Aufgabe. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie erzeuge ich KI-Kompetenz, was ist das? Ne?
Ja, das heißt, da gibt es einiges zu tun. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil wir ungefähr so bei 45 Minuten, das soll jedenfalls das Format Datenfreiheit extra in Zukunft sein, so um die 45 Minuten. Wir steuern auf das Ende zu. Wir haben festgestellt, da gibt es einiges zu tun. Da gibt es einiges zu tun, was auch die Hochschulen relativ schnell jetzt abbilden müssen. Denn ich glaube, das kann man sagen, weggehen wird sie nicht, die KI. Man wird vernünftige Lösungen finden müssen. Vielleicht eine Abschlussfrage an dich, lieber Rolf, bevor ich dir ganz herzlich danke für die heutige Sitzung. Was würdest du dir denn wünschen, was kann denn die Rolle der Aufsicht, der Datenschutzaufsicht in diesem Kontext eigentlich sein?
Ja, dass sie ein ein Herz ist natürlich so doof an, ne? Aber dass sie natürlich, also ich bin ja auf der, ich bin der Datenschutzaufsicht verbunden, ich bin ihr nah, ich bin sie aber nicht und ich bin auf der, wie man sagen, anderen Seite des Hochschulrechts, des Prüfungsrechts und so weiter und so fort. Und was die Rolle der Aufsicht ist, muss natürlich, so gut das irgendwie geht, die eines Ermöglichers sein im Rahmen der datenrechtlichen Gesamtsituation. Wir haben ja nicht nur die KI-Verordnung, wir haben den Data Act, den Data Governance Act, wir haben den European Health Data Space, der kommt. Wir sind auf Datenteilen, auf Daten verarbeiten, auf Daten nutzen gepolt. Und zwar rechtlich. Die KI-Verordnung und der Data Act, die sind ja Spieler geworden, die neben die DSGVO getreten sind. Es gibt jetzt nicht mehr wie lange Jahre das alleinige Instrument, das man hört mit der klaren Tonalität, sondern es gibt eben jetzt ein Konzert. Und die DSGVO selber, die hat natürlich den Verkehr der Daten im Binnenmarkt genauso vor Augen wie den Schutz personenbezogener Daten. Das sagt Artikel 1 und Artikel 51 sagt der Aufsicht, dass sie den freien Fluss der Daten ermöglichen muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich mir wünsche, dass diese von der DSGVO vorgesehene Aufgabe auch ernst genommen wird, erfüllt wird und in der Praxis auch für KI gelebt wird. Und ich weiß, dass ich bei dir an der richtigen Adresse bin, ne, wenn es um konstruktive Ansätze geht. Und ich weiß, dass viele andere das auch so sehen. Und ich glaube, das ist wirklich der Weg, den man auch gehen muss, dass man eben einfach mit der Zeit geht und den Ermöglichungscharakter, so schwer das am Ende des Tages in der konkreten Situation umzusetzen ist, zunehmend sieht und auch lebt. Das würde ich mir wünschen für das neue Datenrecht, bei dem die KI-Verordnung ja nur ein ganz zentraler Spieler ist. Aber da ist es halt auch ganz besonders wichtig, ne?
Ja, schönes Schlusswort. Im Rahmen des gesetzlichen Rahmens, genau so ist das, ne? Ich bin ja auch auch und vor allem an Gesetz und Recht gebunden, und das wird zunehmend schwierig, denn die KI-Verordnung, die Datenschutzgrundverordnung, die Datenakte, es kommt jetzt noch mehr auf uns zu, wird natürlich zunehmend schwierig, da auch den Gesamtüberblick zu behalten, aber das ist tatsächlich, das ist dann auch die Aufgabe, vor der wir stehen. Ja, schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Rolf, für diese erste Folge der Datenfreiheit extra. Um Hochschule ist es gegangen. Es wird in der nächsten Folge gehen um ein bisschen die didaktische, also gar nicht so sehr über Recht, also kein Recht versprochen in der nächsten Folge, sondern reine Didaktik. Da werde ich mit einem ehemaligen Kollegen aus der Hochschule der Medien hier in Stuttgart im Ländle sprechen. Wie sieht es aus didaktischer Sicht aus? Was sagen die Studierenden? Wie sind hier die Konzepte? Und in Folge 3 und 4 gehen wir dann über zur Schule. Das gehört zwar auch zur KI in der Bildung, aber Schule und Hochschule sind doch nicht vergleichbar, und deswegen ist es sicherlich gerechtfertigt, hier Sonderfolgen zu machen. Von daher, ja, vielen Dank an dich, lieber Rolf. Vielen Dank an die Zuhörenden, und vielleicht auf die Folge 2. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank von mir an dich und tschüss.